SWR 2 Zeitgenossen.
Romani Rose, Sie sind 1946 in Heidelberg geboren. Seit 1982, also mit seiner Gründung, sind Sie Vorsitzender des Zentralrats der Sinti und Roma in Deutschland. Grüße Sie, hallo.
Einen schönen guten Tag.
Bevor wir über Ihren Werdegang gleich sprechen, ein Blick auf das, was aktuell wahrscheinlich alle Menschen in diesem Land und in Europa umtreibt, der Krieg in der Ukraine natürlich. Millionen Menschen verlassen gerade das Land. Deutschland zeigt sich solidarisch, hat mehrere hunderttausend geflüchtete Menschen bereits aufgenommen. Die dürfen möglichst problemlos einreisen, sich frei bewegen, im Land arbeiten, offiziell also alles so unkompliziert, wie es nur geht. Für Sie allerdings, Herr Rose, ging es mal wieder darum, muss man wahrscheinlich sagen, alte Missstände zu bekämpfen. Sie waren vergangene Woche im Gespräch mit dem Bahnchef Richard Lutz, weil eine Roma-Familie aus der Ukraine von der Bahn eben nicht behandelt wurde wie die anderen, sondern in Rückzugsräume am Bahnhof nicht reingelassen wurde. Zeigt sich selbst in so einer Situation der Not für Sie wieder mal mehr? Sinti und Roma sind Menschen zweiter Klasse?
Ich glaube, die Klischees und die Vorurteile und Rassismus gegenüber der Minderheit von Sinti und Roma ist ein europäisches Phänomen. Das ist in ganz Europa. Wir haben und wissen über die Gefahren des Antisemitismus Bescheid, der tief in der europäischen Geschichte liegt. Und genauso ist es mit dem Antiziganismus. Der Krieg in der Ukraine ist ja für alle Menschen furchtbar und wir zeigen uns in Deutschland großzügig und hilfsbereit, aber das wird von den Institutionen manchmal ungleich wahrgenommen, indem Ukrainer eben nicht Ukrainer sind. Mhm. Und da, wo man gemerkt hat, dass es sich um Roma handelt aus der Ukraine, die ebenfalls nur Kriegsflüchtlinge, ukrainische Kriegsflüchtlinge sind, hat man sie in die Schutzräume am Bahnhof nicht aufnehmen wollen. Und ich habe mich da deswegen an den Bahnvorsitzenden gewandt, Herrn Lutz, und ihn jetzt um ein Gespräch gebeten, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es ähnliche Vorfälle auch in Berlin gegeben hat.
Na, und was macht das mit Ihnen? Macht das Sie nach wie vor wütend? Macht das Sie traurig? Oder müssen Sie eigentlich mittlerweile nur noch resigniert mit den Schultern zucken?
Ich bin halt eben immer wieder erstaunt, dass es immer wieder Vorfälle gibt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir feiern 40 Jahre Zentralrat Deutscher Sinti und Roma.
Kleines Jubiläum.
Und blicken jetzt 40 Jahre zurück. Und die Erfolge, auf die wir heute blicken können, die hätte ich mir damals nicht vorstellen können.
Wir werden über ein paar mit Sicherheit reden. Woher ziehen Sie Ihre Kraft? Sie sprechen es gerade an, 40 Jahre. Sie waren schon ein paar Jahre davor aktiv als Bürgerrechtler im Sinne der Sinti und Roma, haben gekämpft für Anerkennung gegen Diskriminierung und Rassismus. Woher nehmen Sie nach all diesen Jahren immer noch Ihre Kraft, die Ausdauer?
Wissen Sie, wenn ich alleine mit der Zielsetzung dastehen würde, für Gleichheit zu sorgen, dann würde man ganz einfach resignieren. Aber es gibt viele Menschen in diesem Land, die nicht der Minderheit angehören, denen der Antiziganismus zwischenzeitlich sehr bewusst ist und die sich hinter...
Antiziganismus nur ganz kurz für die, die es möglicherweise nicht wissen.
Antiziganismus ist das Gegenstück von Antisemitismus, alte Klischees, Vorteile, die in den vergangenen Jahrhunderten in Bezug auf Juden zu Pogromen und Übergriffen geführt haben, und der anderen Minderheit ging es nicht anders da. Nochmals darauf zurückzukommen, wir sind sehr froh, dass Leute dem Antiziganismus, also dem spezifischen Rassismus gegenüber unserer Minderheit, widersprechen. Wissen Sie, die Wirkungskraft von Antiziganismus hat dann ihre volle Wirkung, wenn der Mensch alleingelassen wird in der Unrechtsbehandlung. Mhm. Solange Menschen widersprechen, tun wir etwas für unseren demokratischen Rechtsstaat.
Das Miteinander gibt Kraft, die Solidarität gibt spürbar Kraft.
Mhm. Wir verteidigen das Große, nämlich das Zusammenleben in unserer Gesellschaft vor dem Hintergrund der Erfahrung aus unserer Geschichte.
Wann ist Ihnen selbst ganz persönlich bewusst geworden, ich bin Sinto?
Natürlich, als Kind denkt man nicht groß darüber nach, aber mit dem Heranwachsen, sage ich mal. Meine Eltern haben nie über ihre Erfahrungen im Dritten Reich gesprochen. Und man muss natürlich wissen, wir haben eine 600-700-jährige deutsche Geschichte mit all dem Selbstverständnis. Wissen Sie, als Minderheit machen Sie immer die Erfahrung von Diskriminierung. Aber das ist etwas gewesen, was Sie nicht bei jedem Nachbarn gemerkt haben oder jeder Nachbar diese Einstellung getragen hat. Das ist eben im gesellschaftlichen Leben im Allgemeinen macht man eben diese Diskriminierung.
Aber nochmal, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, mit Blick auf Ihre Kindheit. Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, Sie sind nach dem Zweiten Weltkrieg geboren, 1946 in Karlsruhe aufgewachsen. Und Sie haben das mal selber so beschrieben, dass Sie eine Kindheit im Schatten des Holocaust hatten. 13 Familienangehörige haben sie verloren, sind durch die Nazis ermordet worden, darunter auch ihre Großeltern. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Ihre Eltern haben mit Ihnen darüber gar nicht gesprochen.
Meine Eltern wollten uns unbelastet heranwachsen. Sie wollten uns nicht mit der Erfahrung der Vergangenheit belasten, nachdem sie sich entschieden haben, in Deutschland zu bleiben, Existenzen aufzubauen. Meine Eltern hatten in Neureuth,
ja,
Karlsruhe, genau, dort ein Kino gebaut, gleich nach dem Krieg. Und ich als Kind hatte natürlich das Privileg, dass ich auch mal meine Freunde mit ins Kino nehmen durfte. Und eigentlich eine ganz normale Kindheit.
Wie hat sich dieser Schatten, von dem Sie gesprochen haben, dann geäußert?
Natürlich, die Erfahrung des Nationalsozialismus hat auch Wunden bei meinen Eltern hervorgerufen und in bestimmten Situationen sind die Wunden aufgebrochen. Mein Vater und meine Mutter, die haben mit uns nie über diese Erfahrungen mit uns als Kinder gesprochen. Aber wir haben es in bestimmten Situationen, wenn Verwandte, Bekannte gekommen sind. Und mein Vater selbst war in keinem Konzentrationslager. Er war auf der Flucht gewesen in der Illegalität und musste sich immer wieder aufs Neue an anderen Orten verstecken. Er hat einmal gesagt, das Schlimme war, man wusste, was in den Lagern passiert, in den Vernichtungslagern, weil ja Angehörige unserer Familie dort waren, wie zum Beispiel meine Großeltern, sind von Schwerin aus nach Auschwitz deportiert worden. Und mein Vater hat gesagt, die da drin waren, die haben sich damit abgefunden. Aber die auf der Flucht waren, mussten jeden Tag mit der Angst leben, dorthin zu kommen, wo die Hölle der Menschheit liegt.
Ja, und Ihr Vater, das haben Sie später auch mal in Interviews gesagt, hat, glaube ich, zeitlebens mit dem, was man ja auch oft hört von Holocaust-Überlebenden, mit dieser Scham oder diesem Schuldgefühl weitergelebt.
Mein Vater, also die Familie wohnte in Frankenthal, das war hier im Pfälzischen und mein Vater, meine Großeltern sind geflohen, weil sie über einen guten Freund, der Anwalt war, bei dem mein Vater gearbeitet hatte, erfahren hatten, dass die Verhaftung bevorsteht. Die Nazis hatten mit 39 mit dem Überfall auf Polen dann in Polen die Konzentrations- und Vernichtungslager aufgebaut und mein Vater hat erfahren, dass die Verhaftung bevorsteht. Die sind geflohen und waren an verschiedenen Orten, auch im Ausland, Belgien, Luxemburg, Frankreich, also in den verschiedenen Ländern, sind dann wieder zurückgekommen und waren in Schwerin. Und dort ist mein Onkel verhaftet worden mit seiner Frau und seiner Tochter. Und meine Großeltern, mein Vater konnte fliehen. Sie sind nach Auschwitz gekommen. Also mein Onkel und meine Großeltern, meine Tante, also die Frau meines Onkels, konnte nochmals fliehen, hat das Kind zu einer anderen Familie verbracht, von denen sie glaubten, diese Familie käme nicht fort. Und das war aber eine falsche Annahme. Diese Familie ist auch nach Auschwitz gekommen mit dem Kind und eine tragische Geschichte. Ja. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen, wissen Sie, vertiefen, weil eine sehr tragische Geschichte kam nach Auschwitz. Also von meiner Familie, wie Sie bereits gesagt haben, sind 13 Personen in den verschiedenen Konzentrationslagern ermordet worden, darunter meine Großeltern in Auschwitz.
Ja, ich kann verstehen, dass Sie da nicht drüber weiterreden möchten oder dass es schwer fällt möglicherweise nach wie vor. Was mich interessieren würde, deshalb habe ich auch nochmal nachgefragt, ist, wann Sie als Kind oder dann als Heranwachsender vielleicht dieses Bewusstsein bekommen haben, dass Sie ja möglicherweise von der Mehrheitsgesellschaft zumindest hier und da schief angeschaut werden vielleicht, solche Erfahrungen gemacht haben, dass Sie als Sinto vielleicht nicht dazugehören?
Erfahrungen habe ich gemacht, zum Beispiel in der Schule. Hier in Mannheim, da gibt es ein Beispiel. Ich bin hier in die Schule gegangen, es war die Nachkriegszeit, waren viele auch Kinder von Amerikanern hier, dunkler Hautfarbe. Mhm. Und da gab es einen Kaplan, ich kann mich noch genau an seinen Namen erinnern, Sevatius. Und dieser Kaplan, die Pause war zu Ende, die Kinder waren noch sehr unruhig in der Klasse, sind umhergesprungen und lief so durch diese Reihen durch. Und mit einmal hat er gesagt, wir sind doch hier keine Juden, keine Zigeunerschule. Hm. Und ich saß in der Bank, ich war 10 Jahre. Und ich habe gedacht, wenn du jetzt nicht wieder sprichst, bist du feige. Und dann habe ich ihm, ich bin nicht aufgestanden, dann habe ich ihm hinterher gesagt, meine Eltern sind Zigeuner. Und dann hat er sich rumgedreht, schaute mich an und ist weitergelaufen. Er hat sich nichts anmerken lassen. Aber ich war, wissen Sie, auch als Kind darauf stolz, dass ich das nicht hingenommen habe. Und ich möchte Ihnen sagen, wenn ich davon spreche, ich bin im Schatten von Auschwitz aufgewachsen. Am Anfang habe ich diese Erfahrung meiner Eltern als Abenteuer wahrgenommen. Hinterher habe ich gewusst, dass es Demütigungen, Erniedrigungen war und was meine Eltern mitgemacht haben und dass meine Großeltern in Auschwitz ermordet worden sind. Und ich habe mich immer für diesen Teil der deutschen Geschichte interessiert und habe auch an anderen Orten Erfahrungen gemacht. Nach dem Krieg zum Beispiel, meine Eltern bauten in Neckarsteinach, das ist im Neckartal. Mhm. Und wir wohnten zunächst in Mannheim in einem größeren Haus. Es war unser Haus gewesen, Mehrfamilienhaus. Meine Eltern bauten in Neckarsteinach. Und als ich in die Schule gegangen bin, so nach 3-4 Wochen, lag auf meiner Schulbank ein Zettel. Und jetzt sage ich es mal, wie man es in der Sprache geschrieben hat. Am Neckar die Nudle, am Dielsberg die Soße und die Jude, die wäre man nicht los. Verstehen Sie, wir sind ja nicht rumgelaufen mit einem Schild. Hm. Sinti oder Roma oder wie es damals hieß, in Anführungszeichen, Zigeuner. Sondern in Neckarsteinach gab es eine Synagoge, dort lebten auch Juden. Und wie tief diese antisemitischen, antiziganistischen Vorteile sitzen und fortgewirkt haben, kann man an solchen Beispielen ablesen. Mein Lehrer, der hieß Kuhnle, es war ein Oberschlesier, mein Vater stammte auch aus Oberschlesien. Ein
gutes Namensgedächtnis.
Ja, habe ich, ja.
Bei bestimmten Personen wahrscheinlich.
Also es ist auch für den dokumentarischen Nachweis wichtig, der hieß Kuhnle. Und der guckte sich das an, war total erschrocken. Und wissen Sie, ich habe diese Geschichte meinem Vater nicht erzählt, weil ich wusste, wie ihn
das belasten würde.
Ich habe das nicht 14, ich sag's mal so, 10, 14 Tage später kam der Rektor meiner Schule, der hieß Niklas, der wohnte schräg gegenüber von unserem Haus. Es war in der Friedrich-Ebert-Straße. Und kam zu meinem Vater und hat zu meinem Vater gesagt, Herr Roos, ich möchte Sie sprechen. Mein Vater war überrascht, ja, hat gedacht vielleicht, dass ich hier was angestellt habe. Und dann sagte der Rektor, Herr Roos, ich möchte Ihnen etwas sagen, bevor es Ihnen andere Nachbarn sagen, ich war in der NSDAP, aber ich war kein Nazi. Ich war dann nicht dabei. Ich habe das mitbekommen, wie mein Vater das dann so aufgenommen hat. Und mein Vater war darüber ganz, ganz erstaunt, weil er ja nie ihn darauf angesprochen hat. mit dem Rektor, ich möchte es mal so sagen, ein sehr gutes Verhältnis. Wenn er seinen Geburtstag gefeiert hat, war ich und mein Bruder diejenigen, die bei ihm eingeladen gewesen sind. Und es waren dann ab und zu auch ein paar Lehrer, die er eingeladen hat, wenn er ein Fest gemacht hat. Und wissen Sie, in Neckarsteinach, wo wir gelebt haben, waren wir geachtet und wir hatten mit unseren Nachbarn ein ganz normales Verhältnis. Es war damals die Zeit, die für jeden eine herrliche Zukunft offenbarte. Die Revolution der 68er, die damals begonnen hat mit der wunderbaren Musik und den beginnenden Diskotheken und kleinen Tanzcafés. Also wir hatten unsere Freunde, wir hatten ein ganz normales Leben. Aber das war eine Erscheinung in der Schule.
Und was mich interessiert, das muss Sie ja dann als junger Mensch, ich meine, wenn Sie erzählen, mit was für einem auch wachen Bewusstsein Sie da eigentlich in sehr frühen Jahren diese ja mal mehr, mal weniger unterschwelligen Anfeindungen wahrgenommen haben, aber auch wahrgenommen haben, wenn sich Leute aufrichtig und gut verhalten haben. Vielleicht ist da sozusagen der kleine Bürgerrechtler Romani Rose relativ früh in Ihnen angelegt gewesen, oder übertreibe ich das jetzt so ein bisschen?
Naja, wissen Sie, ich bin aufgewachsen schon in dem Sinne, dass ich mich sehr, sehr viel für die Geschichte interessiert habe. Und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, wenn ich an die Leiden meiner Eltern, wenn ich die wahrgenommen habe. Und das alles hat mich geprägt und die äußeren Umstände, wie man nach dem Krieg auch wiederum mit der Minderheit umgegangen ist. Schauen Sie, man hat 1949 die Shoah anerkannt. Also mit der Gründung der Bundesrepublik wurde das Verbrechen an den 6 Millionen Juden anerkannt.
Es war in gewisser Weise auch eine Form von politischer Voraussetzung dafür, dass die Bundesrepublik überhaupt international wieder
Achtung, in die politische und in Gemeinschaft die Zivilisation wurde, wieder aufgenommen ist sozusagen. Worden ist. Es wäre politisch korrekt gewesen, wenn die damalige Regierung unter Adenauer und historisch richtig gewesen, wenn die Regierung damals auch den Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma anerkannt
hätte. Warum haben Sie es nicht getan?
Weil wir nach 1949 wohl mit unserer Verfassung, ja, eine gute Verfassung hatte, die beispielhaft war, weil sie Dinge mit einbezogen hat, die uns durch die Nazizeit auferlegt worden sind, wie zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Eine wichtige Aussage in der Verfassung. Und da ist nicht davon gesprochen worden, die Würde nur der einen und die Würde der anderen nicht, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar. Und in Artikel 3, dass niemand wegen seiner Herkunft, seiner Religion, also alles aus der Geschichte und der Erfahrung des Nationalsozialismus. Und wissen Sie, dieses Versäumnis hat natürlich dafür gesorgt, dass der Antiziganismus seine Selbstverständlichkeit wieder in der Bundesrepublik wahrgenommen hat, seine Selbstverständlichkeit gegen die Minderheit zu sein. Das war auch gesellschaftlich in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens spürbar, in Diskotheken, in Lokalen,
auf Campingplätzen. Ist das eine Erklärung auch dafür, dass sich diese negativen Vorurteile gegenüber Sinti und Roma so hartnäckig bis heute halten?
Sinti und Roma wurden gesellschaftlich weiter ausgegrenzt. Wissen Sie, wir waren eine Familie, wir sind nicht mit dem Plakat rumgelaufen und haben gesagt, wir sind Sinti oder Roma, sondern wir waren Bürger dieses Staates. Und meine Eltern haben sich dafür entschieden. Ich muss natürlich auch dazu sagen, mein Vater hat nach dem Krieg schon sehr früh versucht, auch die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Aber mit Ihrem Onkel, mit Vinzenz Rose?
Mit meinem Onkel zusammen.
Und vor Gericht haben Sie dann gehört bekommen, dass Zeugenaussagen von, Zitat, Zigeunern nicht glaubhaft seien.
Genauso war es gewesen. Sie gründeten damals einen Verband rassisch Verfolgter nicht-jüdischen Glaubens. Also sie haben auch Sie sind mit der eigenen Identität nicht in die Öffentlichkeit gegangen als Sinti und Roma, wollten aber mit dieser Bezeichnung rassisch Verfolgter nichtjüdischen Glaubens deutlich machen. Da gab es auch noch eine andere Gruppe und das waren die Sinti und Roma. Und mein Vater hat damals schon sehr früh versucht, eben auch über eine Detektei, also Detektive in Heidelberg, das Detektivbüro, also hieß Leier, und Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, nämlich zum Beispiel Dr. Robert Ritter. Dr. Robert Ritter war der Leiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle, die dem Reichssicherheitshauptamt zugeordnet war. Und die hatten die Aufgabe, auf der Grundlage von Genealogien, die man bis zurück ins 16. Jahrhundert recherchierte, Sinti und Roma zu identifizieren und sie der Vernichtung preiszugeben. Und der Vernichtungswille der Nazis damals war so weitreichend, dass man selbst ein Achtel Zigeuner, in Anführungszeichen, also wenn unter 8 Großelternteilen einer dabei war, der Angehörige der Minderheit war, sollte er der Vernichtung zugeführt werden. Wissen Sie, die Nazis waren im Falle unserer Minderheit vor die schwierige Aufgabe gestellt. Sie konnten ja gar nicht definieren, wer Zigeuner ist, ja, in Anführungszeichen, weil wir waren katholisch, der Rest war protestantisch.
Hat diese die Willkür Leute, der Rassentheorie noch mal mehr unterstrichen, offenbart.
Ja, und die Leute waren integriert, so wie Juden integriert waren. Sie waren Soldaten im Ersten Weltkrieg, oftmals mit hohen Auszeichnungen. Sie waren Arbeiter, Angestellte, Akademiker. Sie waren in Sportvereinen. Es gab diese, wissen Sie, diese Normalität. Und deswegen brauchten die Nazis diese Genealogien. Und die Leute kamen dann auf der Grundlage dieser Genealogien, da wurden dann Rassegutachten gemacht und auch in den Rassegutachten stand dann drin, die betreffende Person ist ein Viertel, ein Halb, ein Achtel Zigeuner. Und unten drunter hieß es in der Tarnbezeichnung der Nazis Evakuierung. Evakuierung war der Tarnbegriff für die Verschleppung und die Verbringung in ein Konzentrations- bzw. in ein Vernichtungslager.
Die staatliche Anerkennung kam spät, haben Sie schon gesagt. Unter Bundeskanzler Helmut Schmidt 1982 wurde auch der Massenmord, der Völkermord an Sinti und Roma im Nationalsozialismus endlich von deutscher Seite als solcher auch offiziell anerkannt. Wenn ich Ihnen das jetzt sage, haben Sie unweigerlich den Geschmack von Mentholzigaretten auf der Zunge?
Ja, aber ich freue mich über Ihre Frage, weil ich bin sehr, sehr stolz. Helmut Schmidt hat mich
Er hat Sie zu was genötigt, was Sie eigentlich gar nicht gerne machen, glaube ich.
Ja, aber das habe ich sehr gern angenommen. Helmut Schmidt hat mich eingeladen nach Hamburg. Mhm. Er war der Kanzler, der die nationalsozialistischen Verbrechen an den 500.000 Sinti und Roma im NS-besetzten Europa anerkannt hat, völkerrechtlich anerkannt hat.
Der öffentliche Druck, muss man aber sagen, war zu der Zeit dann auch schon so hoch, dass er es machen
musste. Auch von der Minderheit selbst. Ja. Mhm. Und er hat mich eingeladen, er wollte nochmals wissen, wie die Entwicklung der Minderheit nach der Anerkennung weiter verlaufen ist. Wir hatten ich erinnere mich sehr gern an dieses Gespräch und meine Urenkelkinder sollen davon erfahren. Und er fragte mich, ob ich rauche. Ich sagte, ab und zu rauche ich mal. Und dann sagte er zu mir, Herr Rose, ich muss jetzt rauchen. Ja. Und dann habe ich gesagt, selbstverständlich, Herr Bundeskanzler, rauchen Sie. Dann hat er gesagt, rauchen Sie eine mit. Und dann habe ich mit ihm geraucht und es hat mich gefreut. Es war eine wunderbare Atmosphäre. Wir haben uns über vieles unterhalten. Natürlich über die Situation der Minderheit, ganz besonders schwerpunktmäßig auch über die apartheidsähnliche Zustände der Minderheit in vielen Ländern Ost- und Südosteuropas, wo sie vom Bildungssystem, vom gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt werden, die Infrastruktur mancherorts nicht in die Wohngegenden führt, wo Angehörige der Minderheit leben. Also eine sehr schlimme Situation. Ich habe ihm darüber sehr viel erzählt. Aber was mich besonders gefreut hat, war seine Fachkenntnis über die Musik,
klassische Musik,
über den Einfluss der klassischen Musik von Sinti und Roma, Beethoven.
Lassen Sie uns darüber gleich reden. Eine kurze Frage habe ich noch. Hat umgekehrt Herr Schmidt bei der Mentholzigarette auch Einblicke in sein persönliches Gefühlsleben gegeben als ehemaliger Angehöriger auch der Wehrmacht? Durchaus umstritten, seine Vergangenheit.
So weit sind wir nicht gegangen. Ich kannte sein Leben in Bezug auch als Soldat. Er war ja auch damals dabei, das wissen wir ja, als Freisler den Widerstand zusammengeschrien geschrien hat. Und Helmut Schmidt war ja da mit in den Zuschauerräumen.
Der berühmte Münchner Nazi-Richter.
Damals gesessen. Aber ich habe ihn als Bundeskanzler mit einer hohen Kompetenz und vor allen Dingen eben als einen großen Europäer sehr geschätzt. Politisch sehr geschätzt und menschlich war er mir natürlich durch unser Gespräch auch sehr nah.
Ich will es jetzt nicht überstrapazieren mit der Zigarette, aber haben Sie dann auch noch eine Platte aufgelegt, als Sie dann über klassische Musik geredet haben?
Nee, das haben wir nicht getan. Also, aber wie gesagt, ich war sehr überrascht und ich habe einen Brief gefunden von ihm, den er mir geschrieben hat. Und dort hat er mir damals geschrieben, dass ich, als ich ihn 1982 besucht habe mit einer Delegation, da ging es um die Anerkennung des Völkermords, brachte ich ihm eine Geige mit, eine alte Geige, die in der Familie gewesen ist. Und diese Geige hat er auch mit in sein Haus genommen, die ist in einer Glasvitrine. Und er hat mir erzählt, dass seine Frau, und das habe ich auch nochmals jetzt in einem Brief gefunden, dass seine Frau auf dieser Geige, die spielte Geige, darauf gespielt hat. Freut mich doppelt.
Sie spielen auch, ist das richtig? Oder?
Ich hatte Unterricht durch meine Mutter und durch einen Lehrer, Geige und Klavier, aber ich bin kein Künstler geworden und ich spiele auch nicht.
Kein Understatement wahrscheinlich, klingt es aber trotzdem ganz gut.
Aber damit kann ich auch einen Vorurteil widerlegen, nicht jeder von uns ist Tänzer oder Musiker.
Ja, Romani Rose, Zentralratsvorsitzender der Sinti und Roma in Deutschland, heute in den SWR2 Zeitgenossen. Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren begeistert oder fanden es schön zu hören von den Fachkenntnissen kultureller Art, die Helmut Schmidt Ihnen beim persönlichen Treffen offenbart hat. Was ist es denn für ein kultureller Einfluss der Sinti und Roma, der möglicherweise eben ja neu wiederentdeckt werden sollte, wiederentdeckt werden müsste?
Schauen Sie, was man viel, viel zu wenig weiß, ist, es gibt viele Menschen in Europa, die von dem Flamenco begeistert sind. Aber wie viele wissen davon, dass der Flamenco seinen Ursprung und seine Aussagen von den Chitanos hatte? Die Chitanos brachten den Flamenco-Tanz, ist ein Fußtanz, der aus dem Kathak kommt. Der Kathak war ein indischer Fußtanz. Und wir wissen ja, dass die Minderheit ursprünglich vor vielen, vielen Jahrhunderten aus Nordwestindien kam und natürlich auch da sehr viele Entwicklungen, gerade in Bezug auf Musik, aber auch in Bezug auf andere Bereiche mitgebracht haben. Und eines dieser Bereiche war das, was man heute als Flamenco kennt, der zwischenzeitlich als Weltkulturerbe in Spanien anerkannt ist. Und Sie wissen, Django Reinhardt, ein bekannter Jazzmusiker. Der Jazz kam aus Amerika. Und Django Reinhardt war einer derjenigen gewesen, der für Europa den Jazz mit einer eigenen Variante beeinflusst hat. Ja.
Es gibt mittlerweile auch in Berlin eine Künstlerinnen-Künstler-Biennale von Sinti und Roma-Künstlern, die ganz offen, auch ganz selbstbewusst zu ihrer Identität stehen und auch zu ihrem kulturellen Erbe stehen und sich neu künstlerisch damit auseinandersetzen. Ist das auch eine Tendenz, die Sie beobachten im Vergleich möglicherweise zu Ihren Kindheitsjahren, als die Identität vielleicht sogar versteckt werden musste oder wurde?
Schauen Sie, das ist etwas, was ein Ziel der Arbeit des Zentralrats ist, zwischen kultureller Identität und nationaler Identität darf man keine Gegensätze machen. Ich sage immer, in erster Linie bin ich Deutscher. Meine kulturelle Identität sind die Entwicklungen von oder der Bezug zu einer Musik, ich nehme jetzt Janko Reinhardt, aber die europäische Klassik von Beethoven, von Liszt, von Brahms, von Händel, die sind ja auch von Sinti und Roma beeinflusst worden. Es gab zum Beispiel einen ungarischen Komponisten, ja, im 19. Jahrhundert, Janos Spyri, der mit Beethoven befreundet gewesen ist und der 80 Kompositionen geschrieben hat. Wissen Sie, wir hatten zu wenig bewusst gemacht, was auch die kulturellen Leistungen unserer Minderheit waren. Wer weiß denn, dass Sinti und Roma im Ersten Weltkrieg genauso patriotisch für ihr Vaterland eingetreten sind? Hier in Deutschland, die Deutschen Sinti, in Frankreich waren es die französische Sinti und sie waren gegeneinander gestanden. Oder schauen Sie, der Lagerkommandant von Auschwitz, Höss, eine berüchtigte Persönlichkeit, der hat in seiner Autobiografie festgehalten, dass er erstaunt war, dass Unteroffiziere, hochdekorierte Soldaten, ja, mit ihren Uniformen manchmal eingewiesen worden sind, nur weil sie ein Viertel, ein Achtel oder ein Halb Zigeuner waren. Die waren hochdekoriert, weil sie Frontsoldaten gewesen sind. All das weiß man in Deutschland zu wenig. Wissen Sie, wenn ich zurückblicke auf den Beginn der Bürgerrechtsarbeit und Sie wissen das sicherlich auch, 1980 gab es diesen Hungerstreik. Und diesen Hungerstreik haben
vor dem KZ Dachau.
Im Konzentrationslager Dachau haben 5 Überlebende, Auschwitz-Überlebende, Mauthausen-Überlebende, Buchenwald-Überlebende und 7 der Nachkriegsgeneration, eine Sozialarbeiterin, die Sinti sehr gut kannte, mit ihnen sehr gut verbunden war.
Sie waren auch dabei.
Ich war auch dabei. Einen Hungerstreik gemacht und hatten da ganz klare Forderungen, nämlich ein Ende von rassistischer Ausgrenzung, Erfassung, fortgesetzter Kriminalisierung. Denn man muss ja eines wissen, die Täter wurden nie zur Verantwortung gezogen. Sie sind in Amt und Würden wieder zurückgekehrt. Ich kann Ihnen ein Beispiel sagen. Es gab hier in Baden-Württemberg im Innenministerium in den 50er, 60er Jahren einen Mann, der leitete in Karlsruhe die Zigeunerpolizeileitstelle. Der hat Karriere gemacht, ist mit den Unterlagen nach Berlin ins Reichskriminalpolizeiamt unter Himmler und hat als sogenannter Oberführer, ja, das war ein Rang eines Generals, SS-Generals, die Verantwortung auch dafür getragen für die Deportation von Sinti und Roma. Nach dem Krieg war er wieder im Innenministerium, vollkommen unbelastet, hat seinen Dienst weitergemacht, wie viele andere Beamte in Polizeiinstitutionen auch, also wie zum Beispiel in München die sogenannte Zigeunerpolizei, die im Dritten Reich mit ausreichendem Personal im Reichssicherheitshauptamt oder mit den Unterlagen für die Deportation und die Verschleppung in die Konzentrationslager gesorgt haben. Da gab es einen Beamten mit dem Namen Eichberger. Und Eichberger ist deswegen so besonders, weil der andere für das Judenreferat Eichmann hieß. Ja. Der begleitete sogar Transporte nach Auschwitz. Und diese Leute machten nach 1949 mit der Gründung der Bundesrepublik bis 1951 sogar unter der alten NS-Bezeichnung Zigeunerpolizei ihre rassistische Arbeit in Form der Sondererfassung der Minderheit auf der Grundlage der Abstammung weiter. Nicht, weil man den Menschen etwas vorgeschmissen hat, sondern weil man ihnen kriminalpräventiv unterstellte, ja, dass sie alle kriminell sind. Also so wie das die Nazis bei den Juden gemacht haben, so wurde das auch in Bezug, also zur Rechtfertigung, so wurde das auch in Bezug auf unsere Minderheit. gemacht. Und diese Beamten konnten sich über die fortgesetzte Kriminalisierung gleichzeitig natürlich auch selbst rehabilitieren.
Ja.
Wer damals Kriminalität verfolgt hat und nach dem Krieg die Aufgabe fortgesetzt hat, der hat sicher nichts vorzuwerfen gehabt. Zwischenzeitlich, und das will ich korrekterweise auch sagen, ist es so, dass, das ist noch gar nicht so lange her, der Chef des Landeskriminalamtes in Bayern, Herr Pickert, zu mir nach Heidelberg gekommen ist, sich entschuldigt hat. Ins Bundeskriminalamt, der BKA-Chef, Herr Zirke, hat sich für diese Verhaltensweise der fortgesetzten Kriminalisierung, die, wissen Sie, ich möchte das auch hier sagen, so schamlos war, dass man selbst bei willkürlichen Kontrollen der Minderheit, die nur der Erfassung dienten, so weit ging, dass man selbst die KZ-Nummer auf dem Arm, die Leute mussten die Hemden hochkrempeln, die KZ-Nummer auf dem Arm als erkennungsdienstliche Maßnahmen notiert hat in den Akten. Und diese Behörden haben auch die Akten aus dem Reichssicherheitshauptamt übernommen und bauten auf dieser Grundlage der damaligen Erfassung die Nachkriegsgeneration wieder auf. Das heißt also, auch die Nachkriegsgeneration wurde auf dieser Grundlage weiter erfasst. Wir haben heute eine andere Situation. Eine Situation, wo wir auf Erfolge blicken können, die unvorstellbar sind.
Zum Beispiel?
Ja. Also es gibt in Berlin ein Denkmal, wo sich unser Land, ich sage jetzt hier sehr bewusst, unser Land sich seiner Geschichte gestellt hat und dieses Denkmal erinnert, das direkt vor dem Bundestag steht, vor dem Brandenburger Tor, direkt in der Mitte, im Herzen Berlins, an die Verbrechen an den 500.000 Sinti und Roma im NS-besetzten Europa. Die Verbrechen des Völkermords sind auf der Grundlage völkerrechtlich anerkannt worden. Wir sind zwischenzeitlich als nationale Minderheit neben Dänen, Friesen und Sorben anerkannt. Wir haben mit vielen Landesregierungen in unserem föderalen System Staatsverträge oder Vereinbarungen getroffen, die deutlich machen, Minderheiten haben ein Recht auf ihre kulturelle Identität, aber sie haben auch ein Recht auf Schutz als vor Diskriminierung und Benachteiligung. Und zum Beispiel in der Landesverfassung in Schleswig-Holstein wird ihnen das wie Dänen und Friesen garantiert. Und was noch viel wichtiger ist, die Bundesregierung hat vor kurzem auch einen Beauftragten für Antiziganismus berufen, der Bundesregierung, also der das Ganze koordiniert, auch mit den Ländern. Dort soll es Landesbeauftragte geben und dann der Bundesregierung Empfehlungen gibt, wie man diesen Dingen entgegenwirken kann, genauso wie beim Antisemitismusbeauftragten.
Ja, und das ist eine, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mit Sicherheit notwendige Position, Stelle, Beauftragter für Antiziganismus in der Bundesregierung. Es gibt aktuelle, nicht ganz aktuelle Zahlen, die Sie aber mit Sicherheit kennen, von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die 2014 eine Erhebung gemacht hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, das ist ein furchtbarer Satz eigentlich, wenn man es liest, aber dass Sinti und Roma die unbeliebteste Minderheit hierzulande sind und wohl auch in Europa. Demgegenüber stehen diese staatlichen, diese politischen Errungenschaften, von denen Sie gerade erzählt haben. Aber wie steht es um diesen alltäglichen Rassismus, die Anfeindung, die Ausgrenzung hierzulande möglicherweise, aber eben auch in osteuropäischen Ländern?
Schauen Sie, wir haben heute immer noch einen aktiven Antisemitismus. Das ist ein erschreckendes Phänomen, gerade nach dieser europäischen Geschichte der nationalsozialistischen Verbrechen. Und genauso ist es in Bezug auf unsere Minderheit. Nur, da gab es ein totales Versagen des Staates. Der Staat hat ja mit dazu beigetragen, dass die Vorurteile und Klischees weiter zur Rechtfertigung von Erfassung und Kriminalisierung gedient haben. Heute, muss man sagen, gilt die Bundesrepublik Deutschland als Vorbild für die Situation unserer Minderheit in Europa, in der Europäischen Union. Und es ist wirklich sehr viel auf der politischen Ebene passiert, was sehr wichtig war für das bessere Verstehen von Mehrheit und Minderheit. Was wir nicht erreicht haben oder zu wenig erreicht haben, ist die Situation innerhalb der Bevölkerung. Da muss mehr geschehen. Da tragen auch die Institutionen, wie zum Beispiel auch die Medien, eine große Verantwortung. Wissen Sie, im Rechtsstaat hat nur der Einzelne sein Fehlverhalten für sich zu verantworten und nicht seine Gruppe. Wenn es Vorwürfe gibt gegen Einzelne unserer Minderheit, die gibt es mit Sicherheit, genauso wie wir jeden Tag etwas über Müller, Meyer und Schmidt lesen, ja, dann hat das nichts mit der Abstammung zu tun. Und die Medien, die ihre Vorwürfe mit der Abstammung verbinden und die Abstammung in den Vordergrund stellen und die Nationalität der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft verschweigen, die machen das entweder bewusst oder aus Dummheit. Beides ist nicht zu akzeptieren.
Es ist noch nicht so lange her, da konnte man auf etlichen Restaurantkarten wahrscheinlich das berüchtigte Zigeunerschnitzel entdecken. Es gibt, wo Sie auch von den Medien sprechen, beispielsweise jüngere Kolleginnen und Kollegen, fällt mir gerade ein, von mir, die würden sagen, wir dürfen Zigeuner beispielsweise gar nicht mehr sagen. Wir sagen das Z-Wort auch in historischen Quellen. Wie finden Sie sowas?
Also ganz ehrlich gesagt, ich empfinde es als Quatsch. Wissen Sie, das Zigeunerschnitzel stört mich nicht. Das ist doch nicht unser Problem. Und genauso wenig ist es nicht unser Problem, wenn im Mannheimer Staatstheater da der Zigeunerbaron aufgeführt wird. Wir wollen doch nicht die Kunst verändern oder uns um die Speisenkarten kümmern.
Da soll man also, im Nachhinein nichts korrigieren.
Ich esse auch einen Berliner. Also Sie kennen den Berliner, der mit dem Zuckeraufguss oder Frankfurter Würstchen. Also ich finde, also das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass wir der Bevölkerung klar machen wollen, dass das Zusammenleben auch uns allen etwas bringt. Ein friedliches Zusammenleben ist die Zukunft von uns allen. Wissen Sie, wir sind Teil dieses Landes. Und wenn es unserem Land gut geht, geht es uns allen gut. Ohne Ausnahme geht es uns allen gut. Und Kultur ist etwas, was immer ein Geben und ein Nehmen ist. Und wir haben unsere kulturellen Beiträge geleistet und wir haben unseren Patriotismus in unserer Geschichte auch immer für unser Land gezeigt und zum Ausdruck gebracht. Die Bundesrepublik Deutschland ist meine Heimat. In erster Linie bin ich Deutscher. Hier sehe ich meine Zukunft. Und was uns zusammenführen muss, ist die Demokratie. Der demokratische Rechtsstaat, den müssen wir verteidigen. Der hat uns fast 80 Jahre Frieden gebracht. Und das müssen wir für unsere Enkelkinder und Urenkelkinder, für unsere ganze Gesellschaft bewahren.
Dieser Frieden ist massiv bedroht durch den Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Wir haben mit einem Beispiel aus dem Krieg angefangen in dieser Sendung im SWR2 Zeitgenossengespräch mit Ihnen, Romani Rose vom Zentralrat der Sinti und Roma in Deutschland. Würde ganz gerne mit dem Krieg auch wieder aufhören. Sehen Sie in dem möglicherweise nicht nur eine Gefahr, eine Bedrohung für die Demokratie, sondern auch eine Chance hierzulande im Sinne einer Rückbesinnung auf die viel beschworenen Werte, die wir verteidigen müssen?
Ich denke auch, ich bin sehr erschrocken, dass ein Krieg in diesem Ausmaß in Europa, ja, vor unserer Haustür wieder möglich ist. Was mich aber noch viel mehr erschreckt, dass man Diskussionen führt, auch mit Waffen, die unvorstellbar sind, die unseren Erdball gewissermaßen zerreißen. Und wir führen darüber Diskussionen, die von Putin geführt werden. Aber wissen Sie, diese Unvorstellbarkeit deutlich zu machen, dass wir wieder ins Gespräch treten müssen und uns bewusst machen müssen, dass es in einem Krieg, wie er geführt werden kann und wie er geführt werden wird, wenn es eben ein europäischer Krieg wird, es keine Gewinner gibt. Und wir müssen uns auf das besinnen, was wir in unserer Verfassung haben, nämlich das Zusammenleben und Europa gestalten. Und nur wenn wir Europa gestalten, haben wir eine gemeinsame Zukunft.
Herr Rose, das nehmen wir als Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.